Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also mal mit einer Frage zu anfangen. Wo ist deine Heimat? Was ist für dich Heimat? Es ist erstaunlich, wie vielfältig die Antworten auf so eine Frage werden können, selbst in einem relativ kleinen Raum wie dieser. Für manche hier ist die Antwort vielleicht wirklich ganz einfach. Du sagst, hier, Bayern oder Oberbayern oder sogar Kreis München oder das Hachinger Tal oder Taufkirchen. Hier bin ich daheim. Ja. Andere denken vielleicht an eine ganz andere Ecke Deutschlands. Für wieder andere ist das ein völlig anderes Land. Wir haben ein Team von Besuchern aus USA und selbst sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken der Vereinigten Staaten. Und für manche ist die Frage recht kompliziert. Was sagst du? Wie antwortest du auf diese Frage, wenn du zum Beispiel in Brasilien geboren wurdest und dann als Missionarskind in Indien und dann in Großbritannien groß geworden bist und dann deine Erwachsenenjahre überwiegend in München verbracht hast? Wenn du nicht weißt, wen das beschreibt, dann komm gerne auf mich zu. Ich stelle euch gegenseitig vor nach dem Gottesdienst. Also, ich wage eine Vermutung. Egal wer du bist und egal wie du diese Frage beantwortest, kennst du eine Sehnsucht nach Heimat. Und zwar eine Sehnsucht, die du noch nie wirklich in diesem Leben erfüllt bekommen hast. Wenn du hier in deiner Heimat schon lebst, handelt es sich vielleicht um die Heimat damals, früher, als alles besser und schöner war. Ja? Oder vielleicht denkst du an die Heimat hier, wenn nur, ... in der Zukunft, wie es sein könnte, wenn du deine ursprüngliche Heimat verlassen hast, um hier zu sein. Vielleicht empfindest du eine Sehnsucht nach diesem Ort, den du verlassen hast. Oder vielleicht ganz im Gegenteil. Deine Sehnsucht ist nach einem Ort, der in quasi jeder Hinsicht anders ist als die Heimat, die du mit ganz guten Gründen verlassen hast. Oder vielleicht kannst du dir einfach wirklich kaum vorstellen, was Heimat nur bedeuten könnte. Aber du weißt, dass du das dir wünschst. Ja. Es ist genau diese Sehnsucht, die in einem jeden von uns steckt, die Jesus in diesem Vers besonders anspricht. Jesus sagt, dass die Sanftmütigen, wer auch immer das sein darf, gleich mehr dazu, die Sanftmütigen sollen das Land erben. Und in der Moderne klingt das vielleicht nicht ganz so reizend, nicht ganz so vielversprechend wie damals für die Leute. Aber vor nur ganz wenigen Generationen hätten unsere Vorfahren dieses Versprechen gehört und das ganz gut verstanden, was das bedeuten könnte. Einige in diesem Raum, weiß ich Bescheid, die stammen tatsächlich von deutschen Bauern, die ihre Heimat verlassen haben, weil Katharina die Große, ja, die Kaiserin von Russland, angeboten hat, ihr könnt ins russische Reich ziehen und ihr bekommt Land und Religionsfreiheit und Selbstbestimmung. Und das war ihnen die extrem lange Emigrationsreise wert und auch die schwierigen Lebensumstände in Russland. Die wurden zu den Russlanddeutschen. Aber das Land erben zu dieser Zeit, für die Juden, zur Zeit Jesu, hat das wiederum ganz, also noch wunderbarer geklungen. Ja? Es gab für sie wirklich das Land. Und sie wussten genau, was gemeint ist. Südlich von Syrien, nördlich von Ägypten, östlich vom Mittelmeer, westlich von dem Fluss Jordan. Das ist das Land. Ja. Und das war kein Angebot vom Herrscher eines fremden Reiches. Das war ein Erbe, das Gott ihren Vorfahren tatsächlich mal gegeben hatte. Als Volk hatte sie dieses Land, ihre Heimat. Die hatten darin gelebt und dann es durch eigene Schuld verloren und mehr als eine ganze Generation lang in Exil leben müssen. Auch nach ihrer Rückkehr in dieses Land blieben sie Untertanen. Zuerst von den Persern und dann von den Griechen und jetzt von den Römern. Also Heimat war noch nicht wirklich Heimat für sie. Dieses Land wirklich zu erben, das würde alles für sie bedeuten. Wiederherstellung ihrer Identität, die schon längst verloren gegangen war. Freiheit, Sicherheit, Zugehörigkeit, quasi alles, was Heimat nur bedeuten kann. Aber Jesus deutet hier auf noch mehr als das Verlangen von seinem eigenen Volk. Das Wort, das hier mit Land übersetzt wird, das kann genauso gut mit Erde übersetzt werden. Das ist die Erde. Und ganz am Anfang der Bibel wird erzählt, wie die Menschen geschaffen wurden, aber dass es uns seitdem allen so geht, wie den Juden damals. Am Anfang der Menschheit hatten wir eine Heimat, einen Ort, wo wir wohnten und in Gemeinschaft mit dem Gott leben, der uns gemacht hatte. Aber wieder durch eigene Schuld haben die Menschen das Recht verloren, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und seitdem leben wir alle, egal wer wir sind, egal wo wir herkommen. Wir leben in Exil, fern von unserer ultimativen, sozusagen kosmischen Heimat. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir uns alle nach einer Heimat sehnen, auch wenn wir das ganze Leben lang in der eigentlichen Heimat gelebt haben. Wir sehnen uns nach einer Heimat, die wir nie finden. Und Jesus bietet allen etwas an, was dem tiefsten Verlangen unserer Herzen entspricht. Zu Hause zu sein, daheim mit Gott, wo wir hingehören. Also wem gilt dieses Versprechen, diese Glückseligkeit, wie Jesus das nennt, dieses ultimative Lebensglück? Wem spricht Jesus das zu? Den Sanftmütigen. Und das ist vielleicht nicht ganz ein Alltagswort für uns. Die Sanftmütigen, das beschreibt für uns, glaube ich, generell Leute, die irgendwie allgemein ganz lieb sind oder friedlich, harmlos sogar. Menschen, die sich nicht wirklich behaupten, Menschen, die nicht harsch umgehen mit anderen, und das bedeutet tatsächlich so viel, aber nicht nur das. Das ist ein Wort in einer langen Vorgeschichte in der Bibel. Und in der Bibel, wie Jesus sie kannte, das, was wir heutzutage das Alte Testament nennen, beschreibt das Wort Menschen, die aus einem ganz besonderen Grund so sind. Und zwar, weil sie arm, elend und niedergedrückt sind. Sind Menschen, die durch ihre Umstände und durch ihr Erlebnis von der Welt, wie sie ist, verändert worden sind. Dieser Spruch ist tatsächlich fast ein direktes Zitat von einem Vers aus dem Text, den wir vorhin vorgelesen gehört haben, Psalm 37, Vers 11. Und die Psalmen, die sind Liedtexte, sie sind Gedichte, Gebete, die im Gottesdienst vom Volk Israel damals gesungen, aber auch als Unterweisung gelernt wurden. Gottes Volk sollte durch diese Gedichte Weisheit gewinnen. Und Psalm 37, das ist ein ganz gutes Beispiel für so einen Psalm, der so gemeint ist. Das ganze Gedicht ist eine Ergänzung, eine Erweiterung von einem ganz weisen Ratschlag am Anfang. Und zwar, erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Also, lass dich nicht zu sehr aufregen über böse Menschen. Und die Begründung wird dann in Versen 10 und 11 ganz gut zusammengefasst. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Die Rede ist also von Menschen, die wirklich auf die harte Tour lernen mussten, dass in dieser Welt Fairness nicht herrscht. Doch sie bekämpfen Feuer nicht mit Feuer. Sie sind keine Revoluzen, die versuchen, Ungerechtigkeit dann durch Gewalttätigkeit zu überwinden. Sie sind auch keine Opportunisten, die die Ungerechtigkeiten der Welt zum eigenen Vorteil nutzen wollen. Sie sind auch nicht bitter, nicht ständig zornig oder empört. Sie sind vielmehr einfach geduldig. Das sind die Sanftmütigen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch da anmerken, weder damals noch heute stoßen solche Menschen auf besonders viel Respekt. Die Revolutionären, die Empörten, sie halten solche Menschen für einfach passiv, sogar für Feiglinge. Die Opportunisten halten sie einfach für Trottel. Tatsache ist, in dieser Welt haben die Bösen recht oft die Oberhand. Skrupellose Konzerne verdienen Millionen, Milliarden. Bösartige Staaten ermorden Tausende, Abertausende ihrer eigenen Bürger. Verbrecherorganisationen versklaven Frauen und Kinder auch noch heute in der Zwangsprostitution und sie kommen häufig ungestraft davon. Was kann Sanftmütigkeit in dieser Welt denn bringen? Doch Jesus meint, genau solche Menschen werden als die Glücklichsten bekannt sein. Sie sind glückselig. Wieso? Warum gelten die Sanftmütigen, die Harmlosen, als glücklich? Das hat mit ihrem Charakter zu tun. In den ersten beiden Seligpreisungen geht es ein bisschen mehr darum, wie es bestimmten Menschen geht. Sie sind arm im Geist, sind demotiviert vielleicht, sagen wir mal. Sie trauern, so geht es ihnen. Hier geht es um den Charakter. Und diese Menschen, die Sanftmütigen, sie sind auf der einen Seite nicht abgestumpft, auf der anderen nicht eingebildet und auf der dritten nicht verzweifelt. Und diese ganz verkehrte Welt kann so auf uns wirken, wenn wir nicht glauben, dass es einen Gott gibt, der eingreifen kann und will. Wir können zynisch werden und es einfach so bequem für uns machen, wie nur möglich, solange es geht. Oder wir können denken, doch wir schaffen das. Ja, wir sind klug genug, wir sind stark genug, wir sind dynamisch genug. Wir verändern die Welt. Ja. Und sehr schnell kann das dazu führen, wenn uns sowohl Optimismus als auch Zynismus fehlt, da können wir einfach deprimiert werden. Aber die Sanftmütigen, die sind keins von allen. Sie fühlen, sie leiden unter der Finsternis der Welt, wirklich, zutiefst. Aber sie halten fest an der Überzeugung, dass sie trotz allem eine Zukunft erwartet, wenn sie treu bleiben. Und Jesus spricht diesen Menschen Glückseligkeit zu, weil das ihn beschreibt. Ihn selbst. Er wird ganz wörtlich später in diesem Evangelium sich selbst mit genau diesem Wort beschreiben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus kann diese Lebenseinstellung der Sanftmütigkeit preisen, weil er selbst erwartet, dass er, der Sanftmütige schlechthin, sich als wahrhaftig glückselig erweisen wird. Sein ganzes Leben auf Erden, wie hat er gelebt? Was für einen Charakter hat er erwiesen? Er hat anderen gedient, anderen geholfen. Er hat sich nie bereichert. Er hat es sich nie bequem gemacht, erst recht nicht auf Kosten anderer. Ebenfalls hat er nie versucht, eine Rebellenarmee zusammenzutrommeln und die Unterdrücker gewalttätig zu bezwingen. Was war seine Belohnung dafür, für seine Sanftmütigkeit? Er wurde von der Elite seines Volks verfolgt, von der römischen Obrigkeit im Stich gelassen und von den ganz normalen Leuten verworfen. Schlussendlich wurde er brutal hingerichtet von den Bösen, die eigentlich wie das Gras verdorren sollten. Doch dieser Tod stellte die Erfüllung und nicht das Scheitern von seinem Auftrag dar. Durch diesen scheinbaren Sieg der Übeltäter wurde ein für allemal diese Verbannung der Menschen von Gottes Gegenwart aufgehoben. Wir haben in unserem Jesus-Entdecken-Kurs vergangenen Dienstag darüber gelesen, was passiert ist, als Jesus seinen letzten Atemzug nahm. Der Vorhang, der 10 Meter hohe, 10 Zentimeter dicke Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten im Tempel, zerriss von oben nach unten. Das war nicht nur ein Zeichen des Gerichts gegen Gottes Volkes, das war ein Zeichen, der Weg ist jetzt frei, hin zu mir. So sprach Gott durch diese Tat. Das Böse hatte alles in seiner Macht getan, um den einzigen, wirklich gerechten, gottestreuen, unschuldigen Menschen in der Weltgeschichte zu demütigen und zu zerstören. Die Sanftmütigen, die sollten ein für allemal feststellen, dass es sich nicht lohnt, auf Gottes Hilfe zu warten. Aber alles, was in der Macht des Bösen lag, war nicht genug. Es war nicht genug. Jesus wurde am dritten Tag wieder lebendig. Selbst seinen Tod hat Gott aufgehoben, weil Jesus bereit gewesen war, auf Gottes Gerechtigkeit zu warten, selbst bis in den Tod. Und wie wir vorhin gesungen haben in dem Lernverslied, erklärte er dann seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, dass ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden war. Er hat das Land, tatsächlich die ganze Erde, geerbt. Und wenn wir seine Jünger werden, so lernen wir auch diesen Weg zu gehen. Harmlos zu sein, wie Schafe unter Wölfen, Jesus nachzufolgen. Ohne Revolution anzuzetteln, ohne von der Korruption der Welt zu profitieren oder auch niedergeschlagen zu werden. Und wir werden, wenn wir ganz ehrlich sind, von den allermeisten weder Freundschaft noch Respekt dafür gewinnen. Aber dafür wird der Herr und Erbe aller Dinge bei uns sein. Seine Worte. Wir wissen uns, die wir Jesus gehören, hier und jetzt seine Miterben, die er jetzt in seine Heimat führt, wo wo unsere tiefste Sehnsucht endlich gestillt wird und wir daheim sein dürfen mit unserem Gott und Schöpfer und Retter und Herrn. Ihm sei die Ehre auf ewig. Amen. Ich möchte beten.